Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen im Folgenden nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Klassik à la carte.
Heute mit Jan Ehlert. Ab morgen blickt die Literaturwelt wieder nach Leipzig, denn dort beginnt traditionell die Leipziger Buchmesse mit der Verleihung des Preises für das beste Buch des Frühjahrs. 5 Kandidatinnen und Kandidaten sind in der Kategorie Belletristik nominiert und so langsam steigt bei dem einen oder anderen vermutlich die Nervosität. Ein Gefühl, an das sich mein heutiger Gast Clemens Meyer möglicherweise noch erinnert, denn vor mittlerweile 11 Jahren, 2006 nämlich, war er einer dieser 5 Nominierten für seinen Roman Als wir träumten. Und 2008 hat er den Preis der Leipziger Buchmesse dann auch erhalten für seinen Erzählband Die Nacht, die Lichter. Nun hat Clemens Meyer erneut ein Erzählband vorgelegt, Die stillen Trabanten heißt er, und über diesen Band und über die Buchmesse wollen wir in der kommenden Stunde sprechen, denn Clemens Meyer ist mein Gast hier in Klassik à la carte heute. Herzlich willkommen, Herr Meyer.
Hallo, guten Tag.
Können Sie sich denn tatsächlich noch erinnern, damals 2006, wie das ist, wenn man da sitzt und denkt, jetzt fällt gleich mein Name oder doch ein anderer?
Ja, natürlich. Das war damals mein erster Roman, der erschienen ist, das erste Buch überhaupt. Und das war natürlich alles neu. Ich galt ja 2006 als Favorit und man redete mir vorher ein, ich würde das kriegen. Man ist natürlich skeptisch. 2008 habe ich mit gar nichts gerechnet und habe ihn dann bekommen. Aber auch, weil Sie das sagten, die besten Bücher des Frühjahrs. Ich war damals nicht so vermessen, also sowohl 6 als auch 8 dann zu denken, wenn jetzt das Buch gewinnt, ist es das Beste des Frühjahrs. Und das wird dieses Jahr auch nicht so sein. Es kann ja auch dieses Jahr nicht die Besten des Frühjahrs sein, weil meins ja nicht dabei ist.
Kennen Sie denn die 5 Nominierten? Gibt es einen, dem Sie besonders die Daumen drücken?
Nein, ich drücke niemanden da die Daumen. Ich sehe das mit einer gewissen Distanz. Ich denke mir meinen Teil dabei, das ein oder andere kann ich verstehen, warum es drauf ist, das andere nun überhaupt nicht. Aber das muss ich und will ich auch nicht kommentieren. Man muss aufpassen, dass die Buchmesse jetzt nicht nur auf diesen Preis fixiert wird. Es sind andere Bücher erschienen. Es erscheint ein neuer Christoph Hein, der nicht nominiert ist. Es erscheint Ferit und Samoglu, der nicht nominiert ist. Das hält sich die Waage. Es wird eine Frau, davon gehe ich aus. Es war lange keine Schriftstellerin und die Jury besteht diesmal aus einer Mehrzahl Frauen. Und ich glaube, bei aller Augenmerk, die man natürlich auf literarische Qualität legt, wird das im Hinterkopf, glaube ich, eine Rolle spielen. Vielleicht täusche ich mich, aber ich glaube, es wird im Bereich Belletristik, und darum geht es ja hier, eine Frau. Und dann ist es eben so und es ist auch gut.
Morgen Abend wissen wir mehr. Sie haben einige Preise erhalten, auch schon vor dem Preis der Leipziger Buchmesse. Ist dieser dennoch ein besonderer, kann man das sagen? Auch vielleicht wegen Ihrer Verbindung zu Leipzig? Hat er sich besonders auf Ihre Karriere, auf Ihr Werk ausgewirkt?
Mit dem zweiten Buch so einen wichtigen Preis zu gewinnen, das war erstmal auch so ein Gefühl von, wie jetzt kann man sich ein bisschen zurücklehnen. Der erste Teil eines Werkes, an dem man sein Leben lang arbeiten wird, bis man irgendwann stirbt, ist jetzt getan. Und damals kam es einem auch noch viel größer vor als jetzt im Rückblick, wo ich sage, ja, Die Nacht, die Lichter, das war ein wichtiges Buch, aber das ging ja dann immer weiter. Und es ist aber eine sehr, sehr schöne emotionale Erinnerung, eben weil ich damals mit nichts gerechnet habe. Ich habe nicht gedacht, dass dieser Band Erzählungen, nachdem im Jahr zuvor Ingo Schulze, ein Autor, den ich sehr schätze, auch gewonnen hat, mit Erzählungen dachte ich, na, jetzt wird es Zeit für einen Roman. Oder für eine Schriftstellerin, für eine Kollegin. Und hätte das auch alles verstanden. Die Bücher bleiben ja trotzdem und die Qualität ist ja da, mit oder ohne Preis. Aber es ist wirklich eine emotionale, schöne Erinnerung, weil es eben auch in der Heimatstadt
war. Und nun ist ein neues Buch dazugekommen, Die stillen Trabanten heißt es, Wiedererzählung, über das wir gleich sprechen wollen. Zunächst aber bleiben wir musikalisch in Leipzig. Dort nämlich hat Gustav Mahler seine Sinfonie Nummer 1 komponiert und daraus hören wir jetzt Die Blumine. Sie hören Klassik à la carte auf NDR Kultur. Das war aus der Sinfonie Nummer 1 in D-Dur von Gustav Mahler der zweite Satz, das Blumine, was Gustav Mahler in Leipzig komponiert hat, also jener Stadt, in der morgen die Leipziger Buchmesse beginnt. Und zu dieser Stadt hat auch mein heutiger Gast Clemens Meyer eine ganz besondere Verbindung. Herr Meyer, Sie sind in Leipzig-Ost aufgewachsen. Ihr erster Roman, Als wir träumten, spielt in Leipzig. Am Leipziger Literaturinstitut haben Sie studiert. Also das kann man sagen, ist tatsächlich die Stadt, in der Sie der wurden, der Sie sind.
Ja, ich bin auch nur in Halle an der Saale geboren. Meine Mutter und mein Vater, die wohnten damals schon in Leipzig und die waren bei der Verwandtschaft eben, als ich geboren wurde, in Halle. Aber eigentlich, so alt wie ich bin, so lange lebe ich in Leipzig und es ist sozusagen der Lebensmittelpunkt. Ich könnte mir auch nicht vorstellen, in einer anderen Stadt jetzt zu leben.
Wie gut kennen Sie sich denn am Leipziger Bahnhof aus mittlerweile?
Ja, also ich bin eigentlich jede Woche immer auf dem Bahnhof und flaniere dort. Und leider ist mein Café schon seit einigen Jahren verschwunden, was es da gab. Café Culture nannte sich das, eine kleine Kette. Da ist jetzt irgendein Sandwich-Laden drin, von auch einer großen Kette. Das sind alles so Sachen, wo ich sage, schade eigentlich, diese kleinen, besonderen Orte sind verschwunden. Aber dieser große Körper des Bahnhofs, diese Kuppelhalle, das fasziniert mich. Trotzdem ist von Geschäften durchsetzt ist. Und ein Tempel des Konsums ist es natürlich auch geworden. Aber trotzdem ist es immer noch für mich ein mythischer Ort und auch ein mystischer Ort.
Josef Beuys hat das einmal gesagt, die Mysterien finden an den Bahnhöfen statt.
Ja.
Und in den meisten ihrer Geschichten, der 12 Erzählungen in dem neuen Band Die stillen Trabanten, spielen Züge oder Gleise oder auch Bahnhöfe eine besondere Rolle. Ist es das Mystische, was Sie daran fasziniert oder vielleicht auch das Verlorene? Wolfgang Hilbig, ich glaube auch eines Ihrer Vorbilder, hat in einem Gedicht mal von dem Bahnhof als aller Orte kältester gesprochen.
Naja, das Besondere an den Bahnhöfen ist, dass sie natürlich viele Inhalte, viele Wahrheiten und viele Legenden haben. Also wenn Hilbig sagt, aller Orte kältester, stimmt das auch. Wenn man so nachts an Bahnhöfe denkt oder auch an seine Bahnhöfe, die in einer anderen Zeit waren, in den 80er, 70er Jahren, die DDR-Bahnhöfe, das war eine andere Welt, da herrschte ein anderes Klima, eine andere Stimmung. Aber bei mir ist es so, da gibt es die eine Geschichte mit den beiden Frauen, die sich auf dem Bahnhof treffen in einer kleinen Kneipe. Die eine arbeitet in den Zügen bei einer Bahnreinigungsfirma, die andere ist Friseurin auf dem Bahnhof in einem Friseurgeschäft. Und da wird dieser Ort natürlich zu einem Ort der Begegnung, zu einem Ort auch der Wärme. Denn die empfinden eine Sympathie, es entwickelt sich etwas immer nur in dieser kleinen Kneipe oder auf diesem Bahnhof. Deswegen ist der Bahnhof dann in dieser längeren Erzählung des Bandes eher ein Ort des Begegnens. Natürlich ist das aber auch immer ein Ort des Abschieds gleichzeitig. Diese Erzählung heißt auch später Ankunft und das ist auch so eine Art Leitmotivik.
Die Begegnung zwischen zwei Menschen ist auch etwas, was sich nicht nur in später Ankunft, sondern in vielen ihrer Geschichten widerspiegelt. Wo sich zwei Menschen treffen und diese Begegnung führt sie einander näher, lässt eine Wärme entstehen, wobei manchmal gar nicht so genau deutlich wird, woher diese Nähe eigentlich kommt.
Ja, das ist für mich ja eins der Merkmale der Erzählung, der Kurzgeschichte. Ich weiß nicht, ob es Kurzgeschichten sind. Ich glaube, es sind eher hier Erzählungen, denn die haben einen anderen Atem als zum Beispiel noch einige der kürzeren Texte in Die Nacht, die Lichter. Aber dennoch bleibt da natürlich vieles im Wagen. Auf zwischen 20 und 30 Seiten, da passiert natürlich dennoch auf diesem kleinen Raum vieles zwischen den Zeilen, vieles unter der Oberfläche, eine Erzählung heißt auch unter dem Eis, also wir ahnen etwas, die Charaktere enthüllen sich im Prinzip Stück für Stück, wir folgen ihnen und sie entblättern sich Stück für Stück in ihren Begegnungen, Schicht für Schicht, aber natürlich nicht alle Schichten. Also für mich ist es zum Beispiel, wenn ich andere Erzählungen lese, von Kollegen oder von Lebenden oder Toten, ist egal, stört es mich manchmal, wenn eine Erzählung beginnt und sofort ist ein Setting gesetzt und man weiß alles über die Person. Ein auktorialer Erzähler sagt hier und da, da ist ein Mann, der sieht so aus, der ist so alt und so weiter und so fort. Und sage ich, na, was soll das jetzt? Ja, in meiner Erzählung geht man rein, langsam, holt Atem, folgt diesen Menschen und ihren Begegnungen und erahnt möglicherweise eine Tragödie. Nicht bei jeder Figur, aber bei einigen der Figuren sind es doch Geheimnisse, es sind Geschehnisse, die sie gebrochen haben. Es sind Begegnungen, die sie geprägt haben mit Zeitgeschichte, mit Verschwinden. Das sind eigentlich viele Abschiedsgeschichten, aber auch gleichzeitig eben, das ist ja das paradoxe Ankunftsgeschichten.
Unter dem Eis, der Titel ist möglicherweise auch eine Anspielung an Ernest Hemingway, an das Eisbergprinzip. Von ihm stammt ja eine ähnliche Beschreibung von Literatur, dass man sagen kann, ein Achtel ist zu sehen, der Rest spielt sich darunter ab. Es gibt natürlich auch ein konkretes Beispiel, was mit unter dem Eis gemeint ist, was in der Geschichte dann angedeutet wird. Aber Hemingway ist auch für diese Erzählung ein Vorbild für Sie mit diesem Prinzip, oder?
Ja, also dieses Prinzip natürlich, weil es einfach richtig ist, was er dazu sagt, ob man jetzt ihn als Schriftsteller gut findet oder nicht. Oder da muss man natürlich auch differenzieren. Hemingway hat viel Schlechtes geschrieben, aber auch sehr viel Brillantes. Vor allen Dingen die Kurzgeschichten, wenn man sie im englischen Original liest. Und natürlich bezieht sich Unterm Eis auch erstmal auf eine konkrete Situation. Es geht um den zugefrorenen St. Moritzsee, ein ehemaliger Jockey, der in seine verschwindende Zeit schaut, diese Zeit der Pferde. Die stirbt aus, so glaubt er es zumindest, und schaut zurück und in diese Sehnsucht nach diesem See, auf dem diese Rennen stattfinden. Aber gleichzeitig spürte ich dann, es ist natürlich ein programmatischer Titel. Also es gibt dann auch eine Szene, wo das Eis bricht, nicht in der Realität, denn das kann nicht passieren, das ist viel zu dick, sondern in seinen Gedanken, dass ich erzähle, dass der ihn trifft, dass er diese Figur dann im Wasser verschwinden sieht, zwischen den Leibern der Pferde, dann wird es natürlich auch märchenhaft. Aber dass unter dem Eis, unter der Oberfläche die Dinge passieren und man sie nur andeutet und erwähnt, da kommt in dieser Geschichte zum Beispiel vor, da kommt gerade der Ich-Erzähler vom Balkan, er repariert dort Bahnstrecken mit einer Firma.
Wo wir wieder das Zugmotiv haben.
Ja, das Zugmotiv, aber eben auch das Motiv des Krieges, die zerstörten Strecken der Kriege der 90er Jahre, das spielt Anfang der 2000er, die treffen die sich das erste Mal, der Jockey und der Ich-Erzähler, auf einem Flughafen, eigentlich auch ein verkappter Bahnhof. Ja. Und da spielt natürlich die Kriegsmetaphorik rein und irgendwann sagt auch dieser alte Jockey, den er da trifft, die Welt ist aus den Fugen überall. Und dabei bleibt es dann erstmal. Das muss alles nur angedeutet werden. Wo spielt das überhaupt und welche Kriege sind gemeint? Ich will nicht das Wort Afghanistan, Irak, Flüchtlinge benutzen. Nicht ein einziges Mal kommt es in diesem Buch vor. Nicht ein einziges Mal. Und trotzdem sich dann darauf sozusagen der Wirklichkeit zu bedienen, das ist die Kunst. Es nicht plakativ abzuhandeln, sondern es wie so, wenn wir hier bei der Musik sind, wie so einen Akkord anklingen zu lassen, der in einen etwas anrührt und ich weiß, ach ja, jetzt sind wir sozusagen in den Tragiken der Gegenwart verstrickt, ohne dass ich die jetzt naturalistisch und plakativ benenne. Und das ist für mich dann im besten Sinne eben auch das Hemingwaysche Eisbergprinzip.
Und was Sie an Hemingway auch bewundern und schätzen, das ist sein Gespür für Titel. Sie haben in Ihren Poetikvorlesungen in Frankfurt die Titel A Farewell to Arms zum Beispiel gelobt, als welche, die besonders klingend sind. Und auch Ihre Titel, Die Nacht, die Lichter oder Als wir träumten, sind ja Titel, die in sich schon so viel beinhalten und versprechen, etwas Poetisches in sich haben. Wie wichtig ist Ihnen das, genau den richtigen Titel zu finden?
Ja, das ist enorm wichtig. Nun gibt es vielleicht eine Ausnahme, der große Roman Im Stein, den ich 2013 veröffentlicht habe. Da ist es kryptisch. Dennoch ist es auch ein besonderer Titel, an dem wir lange überlegt haben. Aber jetzt gerade, wenn man jetzt die Erzählung sich anguckt, da lege ich das ja großen Wert drauf. Die stillen Trabanten, was auch eine Leitmotivik ist. Trabanten, also Körper, die sich umkreisen, sich näher kommen, sich wieder entfernen. Es muss eine Poesie haben, aber auch nicht plakativ. Den Kern schon vorwegnehmen, das darf es dann auch nicht. Wo es bei mir eine Geschichte im neuen Buch gibt, die letzte Fahrt der Strandbahn. Gut, da weiß man, es gibt eine letzte Fahrt, aber das sagt natürlich auch noch nicht zu viel. Und die Strandbahn ist natürlich ein Geheimnis. Was ist eine Strandbahn? Und schon geht was auf. Klar, Titel. Das ist ein eigenes Kapitel eigentlich meines Schreibens. Das ist enorm wichtig.
Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh ich wieder aus. Gewogen mit manchem Blumenstrauß.
Ian Bostridge war das mit Gute Nacht aus Schuberts Winterreise. Sie hören Klassik à la carte, heute mit dem Schriftsteller Clemens Meyer. Und dieses Lied, Herr Meyer, kommt ja auch in einer der Geschichten Ihres neuen Erzählbandes vor, Der Spalt, wo tatsächlich jemand fremd eingezogen ist. Ein Mann wird von einer alten Frau für deren Enkel gehalten und spielt das Spiel dann vorübergehend mit, bleibt in der Wohnung. Wie wichtig war dieses Lied, was dann irgendwann knisternd auf einem Plattenspieler läuft? Wie wichtig war dieses Lied für die Atmosphäre der Geschichte?
Das kam spät hinzu. Also zuerst hatte ich diese Frau, die er da trifft. Es ist so, dass er sozusagen einen Spalt aus der Wirklichkeit gerät. Er flieht aus seiner Wohnung und ein Einbruch hat stattgefunden. Und das wirft ihn vollkommen raus. Auch ein Kindheitsfoto von ihm ist unerklärlicherweise gestohlen worden. Und das wirft ihn aus der Welt und er flieht aus dieser Wohnung, weil er das nicht erträgt und gerät dann, das ist ein bisschen märchenhaft, in eine andere Welt, eben zu dieser alten Frau, die früher ein Geschäft hatte in dem Haus, wo sie jetzt wohnt, ganz alleine, ein Plattenladen. Und dann kam natürlich irgendwann die Idee, jetzt spielt sie auch dort Platten ab. Und dann hatte ich irgendwie in dieser Zeit diesen Liederzyklus gehört und fand dieses Motiv fremd, bin ich eingezogen. Fremd ziehe ich wieder aus. Das berührte irgendetwas in mir und auch in dieser Geschichte, sodass ich es kurz anklingen lasse, wo sie eine Platte auflegt. Und wir erfahren dann, er bleibt dort eine Nacht, weiß dann auch nicht, was ist Traum und was. Das Ausgezogen bekommt dann auch mal eine andere Bedeutung, weil dieser Enkel wahrscheinlich ein Soldat war, der nicht wieder zurückkehrt aus einem Einsatz. Auch das bleibt zum größten Teil unter dem Eis. Mhm. Und da war dieses Lied irgendwie, ich habe das dann mehrfach gehört, während ich die Geschichte zu Ende schrieb. Das spielt jetzt schon eine gewisse Rolle für die Stimmung. Ja.
Sie haben es gesagt, Sie nennen nicht direkt die Länder, die Orte, die passiert sind. Trotzdem kam bei mir das Gefühl auf, es handelt sich um einen Soldaten, der Enkel, der in Afghanistan gewesen ist, der dort vermutlich ums Leben gekommen ist. Das legt ein Zeitungsartikel nahe. Und da bekam dieses Lied für mich auch eine zweite, eine vielleicht politischere Ebene. Fremd bin ich eingezogen, fremd ziehe ich wieder aus. Also wir sind dort als Soldaten hingegangen, wir sind wieder weg, wir haben das Land nie wirklich verstanden.
Ja, das kommt dann natürlich mit rein, also weil das eben die Ebene ist, die sich der Leser selber denken muss. Dieses Motiv des Einziehens und Ausziehens kommt dann nochmal in der vorletzten Erzählung, die Rückkehr der Argonauten, wo der Ich-Erzähler, diese Geschichten sind, fünf sind in der Ich-Perspektive, vier in der dritten Person, wo er auch einen Soldaten trifft in einer Eckkneipe. Vielleicht ist es sogar derselbe dann. Da taucht auch irgendwann wieder diese Formulierung auf, dass die Söhne aus diesem Viertel einziehen und ausziehen und verschwinden. Und das spielt natürlich eine Rolle. Also für mich ist die Gegenwart motivisch durchwebt mittlerweile wieder von Uniformen. Also ich werde das nicht, ich nehme es einfach wahr. Man weiß einfach, dass bestimmte, ich will es jetzt nicht Schichten nennen, die es gibt, vor allen Dingen im Osten des Landes, dass da junge Männer eben häufiger sich zur Armee melden und in Auslandseinsätze sich auch wieder begeben. Also für mich ist es ein Teil der Gegenwart und man strebt natürlich immer ein wenig vermessen nach einer gewissen Allgemeingültigkeit der Geschichten, dass sie quasi auch, obwohl sie verortet sind in der Gegenwart, theoretisch an jeden Ort und zu jeder Zeit spielen könnten. Und so habe ich das auch eben in dieser Geschichte versucht, dass man da motivisch auf den Soldaten trifft, der in ein fremdes Land gegangen ist und dort wahrscheinlich ganz profan durch einen Unfall ums Leben gekommen ist. Und eine Frau, seine quasi Mutter, seine Großmutter, sitzt allein zu Hause in einem leeren Haus. Ja.
Und auch der Soldat, den wir treffen, den Sie gerade angesprochen haben, ist an der Grenze, so wird es angedeutet, des Wahnsinns. Er ist tatsächlich nicht wieder zurückgekommen, auch wenn er hier ist.
Ja, der taucht auf wie so ein Totenmotiv, eine Figur aus dem Totenreich. Er sitzt da in einer Eckkneipe, die der Ich-Erzähler, der zurückkommt aus einem anderen Leben, was er inzwischen lebt, noch einmal in die Räume seiner Jugend zurückkehrt. Fast alle sind tot, die er kannte, oder sind wahnsinnig geworden. Und er trifft eben auch diesen Soldaten dort, der ihn dort auffordert, ihm ein Getränk auszugeben. Und sie sitzen dort eine Weile und man erfährt auch nicht, woher er kommt und ob er vielleicht verrückt ist, aber es scheint so. Da hat mich ein wenig so eine Szene aus dem Film The Deer Hunter von Michael Cimino, der letztes Jahr gestorben ist, ein toller Regisseur, die durch die Hölle gehen, heißt der auf Deutsch ein bisschen unglücklich. Da ziehen die in den Krieg, die drei Helden, Robert De Niro und Christopher Walken und ein anderer noch, und treffen kurz davor bei einer Hochzeit einen Soldaten, der gerade aus Vietnam kommt. Und sie sind kurz davor, dorthin zu reisen und die trinken was mit denen. Und der ist anscheinend auch verrückt geworden. Und also das klingt bei mir sozusagen nur an. Man muss mit diesen Motiven sehr vorsichtig umgehen. Man darf aber auch keine Angst vor ihnen haben.
Filme sind ein gutes Stichwort, denn gerade in älteren Filmen finden sie relativ oft Inspiration oder zumindest haben eine große Leidenschaft dafür. Zwei Himmelhunde, irre Filme, die man besser liest, heißt ein Buch, was sie gemeinsam mit Claudius Niesen geschrieben haben, wo eben Filme wie Die durch die Hölle gehen, aber auch viele andere Western-Actionfilme, Filme, die auch so ein bisschen unter Trash-Firmieren ja drin vorkommen. Was fasziniert Sie an dem?
Naja, da muss ich sagen, das ist ein sehr witziges Buch, was ich auch gerne mit dem Claudius Niesen gemacht habe. Aber diese Leidenschaft für Trash-Filme oder Bud Spencer-Filme hat jetzt für meine Literatur in dem Sinne jetzt wenig eine Rolle gespielt. Ich habe eine große Leidenschaft für Filme an sich und Cimino ist natürlich das große Kino oder Visconti oder was mich da alles gefasziniert hat, Scorsese oder Sam Peckinpah, da unterteile ich natürlich ein bisschen, das sind natürlich großartige Filme und während wir in diesem Buch eher so den Bodensatz durchwühlt haben, mit großer Freude auch, und da verrückte Sachen gefunden haben. Die haben jetzt aber weniger eine Rolle für mein Schaffen gespielt, sondern eher, da hat mich einfach eine Begeisterung durchgetragen. Ich bin in Videotheken nach der Wende ein- und ausgegangen. Direkt nach der Wende tauchten die ersten Videotheken im Osten auf, und da war ich genau in diesem Alter, 13, 14, 15, wo man das dann konsumiert wie irrsinnig, Steven Seagal, und wo man auch weiß, es ist Quatsch, aber man kann auch an so einem Quatsch Spaß haben. Ich brauche auch manchmal eine Auslastung. Ich kann nicht jeden Tag klassische Musik hören und Visconti-Filme gucken. Ich muss auch mal Sirne abschalten und drei Bud Spencer-Filme gucken oder Söldner-Filme oder Killer Clowns from Outer Space und dazu ein Bier trinken. Das ist wunderbar.
Diese Leidenschaft für die Western, die Sie gerade angedeutet haben, schleicht sich dann doch in eine Geschichte Ihres Romans, über die wir gleich ein bisschen ausführlicher sprechen wollen. Zunächst aber wollen wir diese zwei Motive, Western und Bahn, musikalisch verbinden mit der Band Truckstop. Die haben nämlich ein Lied geschrieben, das heißt Cowboy bei der Bahn. Und das hören wir jetzt.
Ich bin Cowboy und kein Krugschmied. Drum singe ich auch kein Loblied auf die Arbeit, die ich annahm bei der Bahn. Ich hab so ein Verlangen, wieder Rinder einzufangen, wie ich das nur in Texas kann.
Der Cowboy bei der Bahn, das war die Band Truckstop hier auf NDR Kultur. Sie hören Klassik à la carte, heute mit dem Schriftsteller Clemens Meyer, der, wenn ich richtig informiert bin, sich direkt nach der Wende eine MC, eine Musikkassette, hieß das damals noch, von Truckstop gekauft hat. Was hat Sie an deren Musik so begeistert?
Naja, das war kurios, dass direkt dann, unmittelbar nach der Wende, dann Anfang 90 in den Plattenläden schon, also sofort diese Truckstop-Kassetten rumstanden oder Platten auch. Und wir hatten eben solche Cover, wo Typen mit Cowboy-Huten drauf waren und auch so Titel Ticket Easy, Altes Haus oder sowas. Und ich dachte immer so, das ist Country. Und dann meine Mutter hat gesagt, das ist Dreck, das sollst du nicht hören und so. Und ich habe mir dann so eine Kassette gekauft und fand das irgendwie witzig. Und das ist schon verrückt, so eine bundesrepublikanische Cowboy-Mentalität, ja. Also was heute irgendwie vollkommen aus der Zeit gefallen scheint.
Stimmt es, dass Sie sich damals selbst eine Fransenweste gekauft haben, selbst ein bisschen Cowboy sein wollten?
Ja, kurzzeitig hatte ich mal so eine Periode, das muss 93 gewesen sein, 92. Man machte eine Sprachreise in England und in einem Filmstudio wurde da Zeug verkauft und da holte ich mir so eine Lederjacke mit Fransen. Da schnitt ich dann mal die Ärmel ab und dann war es eine Weste. Und einen Hut habe ich mir auch noch gekauft, aber so konnte man nicht rumlaufen im Viertel bei uns, sag ich mal, bei mir. Da kam dann schnell welche und haben gesagt, was bist denn du für ein Freak, und haben den Hut vom Kopf geschlagen. Aber so heimlich bin ich eigentlich immer Cowboy geblieben.
Auch in einer Erzählung aus Ihrem Band Die stillen Trabanten tauchen Cowboys auf, Cowboys und Indianer in einem Hobbykeller, wo eine Art Modelleisenbahn aufgebaut ist. In dieser Geschichte schwingt da auch die Sehnsucht nach dem Freien, die Sehnsucht nach einem wilderen Leben mit. Wie auch in dem Text bei Truckstop, wo der eigentliche Cowboy jetzt bei der Bahn arbeitet und seine Freiheit vermisst, die vielleicht im Leben manchmal zu kurz kommt, die Sehnsucht nach der Wilde?
Ich glaube, da ist es eher, würde ich denken, eine Sehnsucht nach der Kindheit, die diese Person da hat, die diese Eisenbahn gebaut hat, weil im Osten gab es diese, im Westen sicher auch, Cowboy und Indianer als Gummifiguren und auch eine Aufzieheisenbahn dazu. Und da hatte man riesige Sammlungen. Also ich hatte so, weiß ich nicht, 120 solche Indianer. Das war also eine ganze Armee. Und 60, 70 Cowboys eben mit Pistolen und Gewehren hatten die. Und da gab es Holzhäuser dazu. Die werden heute richtig für viel Geld gehandelt, wenn die noch im Originalkarton drin sind, den man mal aufheben sollen, mit so Westernbeschriftung, Saloon, Bank und ein Fort gab's mit Palisaden und einem Tor. Und da ist es, glaube ich, eher so die Sehnsucht nach diesen verlorenen Cowboy- und Indianer-Welten der Kindheit. Ich weiß gar nicht, was das heute überhaupt noch für eine Rolle spielt bei Kindern, ob man überhaupt noch so Cowboy- und Indianer spielt oder mit Westernfiguren oder ob man da alles nur noch ins Virtuelle verlagert hat. Das müsste man sich mal anschauen, aber ja.
Möglicherweise gibt es virtuelle Cowboy- und Indianerspiele.
Ja, das kann aber nicht so fetzen wie. Aber ich glaube, man unterschätzt wahrscheinlich die Kinder. Das Virtuelle wird auch das Hinterhofspiel mit Cowboy und Indianern nie tot machen. Man wird schon schnell merken, dass es doch etwas anderes ist, wenn ich sozusagen irgendwo über die Abenteuerparcours einer Hinterhoflandschaft oder eines Waldes laufe. Oder ob ich mit haptischen Figuren spiele, als wenn ich irgendwie in irgendwelchen Büchsen rumdattle, wo es nur flimmert auf dem Schirm. Ich glaube, das wird immer wieder zurückkehren. Der Mensch ist eine haptische Figur, er möchte anfassen.
Wie ist das bei Ihnen denn aber mit der Sehnsucht vielleicht nicht nach dem Westen, sondern nach dem Wilden im Westen? Sie waren in Spanien beispielsweise auf den Spuren Hemingways, der damals ja nach Spanien zog, um die Kriegserfahrung mitzumachen. Sie hatten in Spanien natürlich keine Kriegserfahrung, weil es Jahre später war. Aber diese Sehnsucht nach der stärkeren Erfahrung, die war dabei?
Das hatte mein zu Anfang mal, wo ich mit Anfang 20 eigentlich dachte, ich fliehe jetzt und kehre gar nie wieder oder irgendwann viele Jahre später erst wieder zurück sozusagen in ein fremdes Land, in ein anderes Land zu gehen und dort den Meister, den ich damals sehr verehrte und mit anderen Schriftstellern, Turgenev oder Tolstoi, das war so am Anfang, wo man noch nicht wusste, was macht man, wohin geht man. Und dann habe ich gedacht, steige ich in den Zug und fahre nach Spanien und bin dort auf den Spuren der Hemingway-Helden.
Es gibt einen anderen Schriftsteller, der auch in Spanien gegen Franco gekämpft hat, der in ihrem neuen Erzählband vorkommt. Willy Bredel ist das nämlich, später der Präsident der Akademie der Künste in der DDR. Und auch dieser Willy Bredel versucht ja ein bisschen, ja, ich sage mal, Wildheit aus der Vergangenheit rüber zu retten. Er hat einen Roman über Klaus Störtebeker geschrieben, die Vitalienbrüder heißt dieser Roman, wo er versucht, Störtebeker ein bisschen in die Genossenschaft der DDR einzugliedern, zumindest in ihrer Geschichte.
Ja, das ist natürlich... Da habe ich unglaublich viel fiktionalisiert in dieser Geschichte. Also da werden sicher die Willy Bredel-Anhänger auf die Barrikaden gehen, sofern es sie überhaupt noch gibt. Es gibt eine Willy Bredel-Gesellschaft. Ich habe diesen Roman, eben die Vitalienbrüder, einen Jugendroman über Störtebeker als Kind tatsächlich gelesen. Das war so einer meiner ersten größeren Bücher, als ich dann lesen konnte. Ein Abenteuerroman für die Jugend tatsächlich. Also das las ich sehr gut. Und Bredel hat den zu einem ganz anderen Zeitpunkt geschrieben als zu mir. Also ich habe das verlegt. Mich interessierte diese Idee, dass er in den Kellern der Moskauer Lenin-Bibliothek sitzt, wo er auch tatsächlich saß, aber eben diesen Roman, glaube ich, auch recherchiert hat. Aber bei mir läuft parallel gerade die Schlacht um Moskau. Die Deutschen rücken gegen Moskau vor. Und er als Exilkommunist, der gleichzeitig Angst hat, dass er der stalinischen Säuberung, die nun erstmal vorbei sind, aber trotzdem ist diese Angst immer noch da. Ich darf nicht zweifeln, ja, am Kommunismus und auch am Stalinismus nicht. Und gleichzeitig rücken die Deutschen vor und stehen vor der Stadt. Und er sucht in der deutschen Geschichte eine Figur, eben Klaus Störtebeker. Das habe ich natürlich alles ein bisschen arrangiert, wie es für mich passte. Johannes R. Becher taucht auf mit der Nadel im Arm, obwohl er damals schon längst nicht mehr morphiumsüchtig war, sagt man. Ja. Aber ich brauchte das sozusagen auch. Diese Zerrissenheit in dieser Zeit, das hat mich interessiert. Und dann so einen deutschen Helden zu schaffen und ihn auch zum Genossen zu machen. Der Kampf ums Recht sozusagen, der Kampf gegen die übermächtige Hanse. Und diese Geschichte heißt nicht umsonst in unserer Zeit, obwohl sie 1940, 41, 42, 43 ungefähr spielt. Sie mündet auch, das ist dann auch wieder für mich, schließt sich da auch ein Kreis. Bredel trifft dann in diesen Kellern der Lenin-Bibliothek den Genossen Kurella, Alfred Kurella, der dann einer der Gründer des Deutschen Literaturinstitutes, also was erst Johannes R. Becher hieß und dann jetzt heute heißt es Deutsche Literaturinstitut. Und das so zu einer Geschichte zu vereinen und diesen Band damit enden zu lassen, dass wir zurückschauen auf die Kämpfe der damaligen Zeit. Also dass es Utopien gab, die furchtbar im Blut ertrunken sind. Was war in Deutschland? Ja, dieser Willy Bredel hat im KZ gesessen. Und das mündet dann sozusagen ins Heute, in unserer Zeit. Denn das gehört ja auch zu unserer Zeit.
Im KZ Fuhlsbüttel, also hier in Hamburg, saß Willy Bredel ein.
Ja.
Wenn die Geschichte in unserer Zeit heißt, wo sind sie denn heute, die Störtebekers? Gibt es sie noch?
Naja, Störtebeker hat, wenn man jetzt der Störtebeker-Interpretation Willy Bredels folgt, die natürlich auch fragwürdig ist. Für ihn war das ein Kämpfer ums Recht, der sich für die Arbeiter, die es damals noch nicht gab, für die Fischer, für die Bünde eingesetzt hat, der Handwerker. Und der gegen die Hanse gekämpft hat, also gegen die Kapitalisten. Und Willy Bredel hat ja auch einige kapitalismuskritische Romane, wenn man das so nennen darf, geschrieben, die man heute nicht mehr liest und auch nicht lesen kann. Er ist als Figur interessant, aber...
Die Prüfung ist einer der Romane von Willy Bredel, den wir vielleicht erwähnen können. Der erste Roman, der aus einem KZ berichtet oder Innenansichten aus dem KZ Fuhlsbüttel, damals 1936, glaube ich, schilderte.
Ja, das ist ein gutes Buch, wo er sozusagen wirklich mit den Mitteln des Realismus und auch sehr packend darüber schreibt, wie da Leute gefoltert wurden in diesem frühen KZ, wie die Leute da eben kaputt gemacht wurden und wie auch er sozusagen kaputt gemacht werden sollte und er durch einen Zufall da wieder rauskommt. Das ist der erste KZ-Roman, ja. Das ist ein gutes Buch und dann hat er später natürlich so propagandistisches Zeug geschrieben. Man musste sich für was entscheiden, so geht es eben auch in der Geschichte. Ein Willy Bredel ist als Arbeiterkind in etwas hineingeboren, auch dann in die Thälmann-Bewegung und für ihn war klar, wir kämpfen hier gegen die Faschisten, ja. Und dann geht er nach Moskau, in die Emigration aus dem KZ raus, entdeckt dann dort, dass da auch was faul ist. Aber er kann das nicht loslassen. Es gab für ihn keine Alternative. Das vergessen wir schnell. Viele von denen sind dann früh gestorben an zerrissenen Herzen.
Wie schön ist doch die Musik, aber
wenn sie vorbei ist.
Wie schön ist doch die Musik, die Arie des Morosus aus der Oper Die schweigsame Frau von Richard Strauss. Sie hören Klassik à la carte hier auf NDR Kultur heute mit dem Schriftsteller Clemens Meyer, der sich für diese Sendung Musik von Richard Strauss gewünscht hat. Herr Meyer, was verbinden Sie mit ihm und seiner Musik?
Diese Zeit, wo für mich dann auch, obwohl es vielleicht musikwissenschaftlich gar nicht so stimmt, auch Mahler dazu gehört oder dann Bruckner, also so eine Art Neoromantik, dieses Schwelgen, auch so eine Todessehnsucht und Metaphorik, die ich auch bei Mahler immer wieder finde. Oder eben auch dann das Wuchtige, Pathetische, wie bei Also sprach Zarathustra, also das hat einen doch irgendwo geprägt. Ich bin jetzt kein Kenner der klassischen Musik, aber das sind doch Sachen, die ich gerne höre, die mich auch irgendwie berühren. Das berührt mich. Also wenn ich das jetzt wieder gehört habe, dieses Verklingen, dieses Hinschmelzen zum Schluss, ohne dass es aber kitschig ist, das berührt mich.
Die Oper schließt ja mit dem Monolog des Morosus. Wie schön ist doch die Musik, aber wie schön erst, wenn sie vorbei ist, wenn es also geschafft ist. Geht dir das auch so manchmal?
Ja, ich gehe viel ins Theater. Jetzt in der letzten Zeit habe ich mir mal auch wieder ein paar Opern angeschaut, weil ich an der Operhalle ein paar Projekte gehabt habe. Bin aber, muss ich ehrlich sagen, gehe viel zu wenig, zum Beispiel ins Gewandhaus oder so. Da muss ich es überlegen. In Leipzig das Gewandhaus, da muss man eigentlich öfters hingehen. Toller Klangkörper. Das muss man pflegen. Ich finde, ich will das jetzt pflegen. Das sind so Sachen, die verloren gehen. Das muss man, will ich auch sozusagen meinen Kindern weitergeben. Diese Tradition, das gehört irgendwie doch dazu.
Um Sachen, die verloren gehen, geht es ja auch in Ihren Erzählungen und Geschichten. Eine, über die haben wir vorhin schon kurz gesprochen, ist zum Beispiel jene des Pferderennens. Hier in Hamburg haben wir das erlebt, dass die Trabrennbahnen eine nach der anderen geschlossen haben. Die Geschichte heißt Unter dem Eis und Sie sind ein großer Anhänger des Pferderennens. Das heißt, Sie haben sogar mal eine Lesung verschoben, weil Sie ein wichtiges Rennen sehen wollten in Berlin?
Ja, das stimmt, wobei das gar nicht so dramatisch war. Das war an einem Nachmittag ein Literaturfest da irgendwo am Kollwitzplatz, hieß das, glaube ich, und da wäre eine Kollegin. Ich sage, ich komme jetzt an deiner und du übernimmst dann meinen Part, weil ich eben da wohl gerne hin wollte. Ja, es ist ein Sport, also wenn jemand Fußballfan ist, dann versucht er das auch so zu legen, dass er seine Mannschaft sehen kann. Und in dieser Geschichte geht es gar nicht ums Wetten oder so, was man sofort natürlich denkt. Es geht eher um eine Figur, die in diese verloren gehende Welt schaut und eigentlich Abschied nimmt davon auch. Also er ist selbst Jockey gewesen und war auch nie besonders gut. Und er sieht eben, dass das in seinem Land, also in Deutschland, natürlich immer mehr als Randsportart verkommt. Und er träumt dann eben diesen Traum, einmal auf den St. Moritzsee zu diesem Rennen zu gehen, als Zuschauer sich das anzuschauen.
Sie stellen ja in dieser Geschichte zwei verschiedene Glücksspiele gegeneinander. Der Ich-Erzähler und der Jockey sitzen zusammen in einem Spielcasino, sitzen dort an Glücksspielautomaten und versuchen auf diese Art ihr Glück zu machen.
Ja, also, aber das Pferderennen ist für mich kein Glücksspiel, das ist Sport. Also dass man darauf wetten kann, das hat andere Gründe. Das geht aber hier um Sport. Es geht um Pferde, das sind hohe Preisgelder. Das deutsche Derby, da kriegt der Sieger, weiß ich nicht, 250.000, ich weiß es nicht genau, eine Viertelmillion. Also natürlich ist aber da etwas drin, was vollkommen anachronistisch ist. Es war ja, wie Kaiser Wilhelm gesagt wird, ich glaube nicht an die Zukunft des Automobils. Das ist eine vorübergehende Erscheinung, ich glaube an das Pferd. So, naja. Das war dann mit dem Ersten Weltkrieg schnell vorbei. Und das ist so ein Anachronismus, so eine Unzeitgemäßheit, die da für mich so reinkommt, dass man diesen alten Sport noch hat. Geht man nach England, da sitzt die Queen und schaut zu. Geht man nach Frankreich zum Arc de Triomphe, da ist manchmal der Staatspräsident da, da wird die Marseillaise gespielt. Hier in Deutschland, da hattest du dann immer nur diesen Nimbus des Wettens und des Glücksspiels, das ist es aber nicht. Er blickt dann darauf zurück, dieser Jockey, wo sie dann zum Flugsteig gehen und sagen, eigentlich mache ich sowas nicht. Denn das da hinter uns, also dieses Dattelbüro, Spielautomaten, so etwas, das ganze Virtuelle, das ist eigentlich doch das Ende meiner Welt. Ja.
In Ihren Frankfurter Poetikvorlesungen preisen Sie daher auch den Erfinder dieser Spielautomaten, Herrn Gauselmann oder die Firma Gauselmann.
Ja.
Sie schreiben aber, und das finde ich ganz bezeichnend, nie über die Gauselmanns, sondern eben eher über die Verlierer, wie diesen Jockey, von dem Sie selber sagen, er war nie besonders erfolgreich. Sind diese Menschen, die nicht auf der Sonnenseite stehen, die spannenderen Menschen?
Das weiß ich nicht, weil was heißt nicht erfolgreich? Also ein Jockey ist sicher keine Randfigur. Also wenn man heute schaut, also ein Frankie Dettori, einer der weltbesten Jockeys, der hat einen eigenen Helikopter, der ist Millionär. Natürlich gibt es aber auch dort wie im Fußball den Basissport, ja, und wo es dann eben Jockeys gibt, die in kleinen Rennen reiten, die nicht so erfolgreich sind. Die haben natürlich jetzt ja die interessanteren Geschichten, weil was soll ich jetzt über einen Jockey schreiben, der Millionär ist und im Hubschrauber fliegt? Wo ist da die Fallhöhe? Na gut, die Fallhöhe ist da, dass der Hubschrauberfly runterkommt. Aber dann lieber über diesen Mann, der den Traum hat. Mich interessiert doch gar nicht so sehr die Figur. Eine Erzählung muss für mich einen Kern haben. Da geht es mir nicht darum, was das für eine Figur ist, sondern hier ist es eben sozusagen die verlorene Welt, die noch einmal auf diesen St. Moritzsee, was ein großes romantisches Motiv ist, ein zugefrorener See in einer Winterwelt, auf den tatsächlich Pferde laufen. Und jetzt hat uns doch tatsächlich die Geschichte eingeholt, mehr oder weniger, denn jetzt wurde das Rennen, der große Preis von St. Moritz, das ist immer im Februar, abgesagt, weil ein Riss im Eis war. Ein großer. Und da flutete Wasser aufs Geläuf und das wurde glatt und rutschig und es drohte auch die Gefahr, dass da das Ganze, man stellt sich das mal vor, das bricht alles da ein, da sind Tribünen aufgebaut, auf diesem Eis. Ja. Das hat mich interessiert, das ist ein Paradox. Also dieser Mann, der hat einen letzten Traum. Er hat sich auch mit Alkohol zugrunde gerichtet, das ist auch die Geschichte natürlich. Das sind die Geschichten, die mich interessieren. Und die Metaphorik, dass einer zusammen mit dem Pferd galoppiert und dann stürzt und das Eis. Und deswegen habe ich diese Geschichte geschrieben. Nicht wegen irgendwelchen Wettmist und wegen Faszination Pferderennen, sondern weil mich das einfach berührt hat. Dieser See, diese Berge und da galoppieren Pferde. Und dann kommt auch das Märchenmotiv ja drin vor, Falada, der du da hangest, o Königstochter, die du da gangest.
Das Pferd, das immer die Wahrheit sagt, Falada, der du da hangest. Versuchen Sie, so realistisch wie möglich zu schildern in Ihren Geschichten, so nah wie möglich trotz allem an der Wahrheit zu bleiben?
Nee, Geschichten sind Fiktion. Und zum Beispiel bei dieser Pferdegeschichte, wer sich da jetzt ein bisschen auskennt, und das werden nicht viele sein, und werden feststellen, dass alle Namen, die diese Pferde haben, Namen von Pferden sind, die 40, 50 Jahre ist das her. Da gibt es einen Mondstein, da gibt es eine Wildrose, da gibt es einen Friedensbringer, einen Abendfrieden, einen Sommerwind. Das sind alles Pferdenamen, die höchstgradig romantischsten habe ich dort für mich rausgesucht und habe sie in die Jetztzeit geholt. Das ist also gar nicht realistisch. Diese Pferde gibt es nicht, die sind schon längst tot und ich habe sie sozusagen in die Jetztzeit geholt. Damit er dann auch den Satz sagen kann, also auf diese Dattelbude mit den hässlichen Spielautomaten schauen, zu sagen, eigentlich ist das da hinter uns das Ende der Mondsteine. Welches Pferd ist heutzutage noch Mondstein? Keins mehr. Ich bin Romantiker und Romantiker nimmt es mit der Realität, wie wir wissen, nicht allzu genau. Und dann kommt auch schnell das Surreale rein. Und Surrealismus und der Realismus in ihrer Überschneidung, daraus entsteht dann für mich häufig Literatur. Sie wirkt dann manchmal vielleicht so gegenwärtig oder so authentisch, wie die Leute sagen, weil es dann vielleicht Figuren sind, wie die Frau von der Bahnreinigung und die Friseurin, wo Leute sagen, ach, das ist ja hier vom Rand, das ist überhaupt nicht vom Rand. Das sind Menschen, die einfach vorkommen und da muss ein Kern sein, da müssen gute Figuren sein und die muss ich formen, komponieren.
Und nachlesen kann man das in Ihrem neuen Erzählband Die stillen Trabanten, erschienen im S. Fischer Verlag. Das Buch kostet 20 Euro. Nach St. Moritz werden Sie nicht fahren oder sind Sie nicht gefahren? In Leipzig werden Sie sein auf der Buchmesse, Herr Mayer. Was ist dort Ihr Programm?
Mal gucken, das Buch ist ja jetzt erst erschienen sozusagen und das ist sozusagen die erste Feuerprobe, die das Buch durchlaufen muss. Und da weiß man erstmal noch nichts. Wir hoffen das Beste.
Dann drücken wir Ihnen die Daumen, dass diese Feuerprobe in Ihrem Sinne verläuft. Ganz herzlichen Dank, dass Sie heute vor der Buchmesse noch bei uns waren, Clemens Mayer.
Sehr gerne, vielen Dank.
Und das war Klassik à la carte. Danke Ihnen zu Hause fürs Zuhören, sagt Jan Ehlert. Und beenden wollen wir diese Sendung noch einmal mit Musik. Diese stammt aus dem wohltemperierten Klavier von Johann Sebastian Bach. Daraus hören wir das Präludium und die Fuge in G-Dur. Es spielt Andras Schiff.
NDR Kultur. Hören und genießen.
Aus rechtlichen Gründen konnten wir Ihnen nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.